Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. Heute früh nehme ich ein Farbbad. Ich bin mit der Fotografin Jessica Backhaus in ihrer aktuellen Ausstellung in Berlin-Mitte in der Galerie Robert Morath. Und wir baden hier wirklich in Farben, vor allem in Blautönen, Ultramarin, Türkis, Violett, Pink, aber auch sehr leuchtendes Gelb taucht hier auf, verteilt auf ja so abstrakte, poetische Formen, geometrisch. Die überschneiden sich, die schichten sich, die verschachteln sich. Nicht ganz leicht im Radio zu beschreiben. Jessica Backhaus, was lösen Farben, was lösen diese Farben in Ihnen aus?
Das ist eine schöne Frage, mit der wir beginnen. Ich würde sagen, für mich jetzt ganz spontan haben Sie was lebend Bejahendes. Für mich ist das eine Energie, eine Freiheit, wenn man so losgelöst ist. Für mich spielt Farbe eine sehr wichtige Rolle, generell in meinem Leben. Und bei diesen Arbeiten, die Sie jetzt gerade auch so schön beschrieben haben, ja, hat das Sonnenlicht diese verschiedenen Formen und Schatten auch geschenkt. Und es ist...
Die Sonne holt dann noch mehr Leuchtkraft raus.
Ja.
Ne? Was verstößt denn gegen Ihr Farbgefühl? Also was macht Ihnen Augenschmerzen?
Wenn etwas überhaupt keine Farbe mehr besitzt, wenn die Farbe sozusagen wie ausgewaschen ist und man ist in einer düsteren Atmosphäre. Und was ich überhaupt nicht mag, sind so Brauntöne. Also wie jetzt zum Beispiel, wenn wir in der Natur spazieren gehen, selbst in einem schönen Wald.
Das ist eine Herausforderung für Sie, wenn Sie hier in der Linienstraße in Berlin-Mitte jetzt im grauen, schmuddeligen Winter auf die Straße gehen.
Ja, kann man so sagen, ist eine Herausforderung. Wobei ich die Stadt noch mehr schätze, als wenn ich dann in einem Wald dieses nichtssagende Braun von Ästen vor mir habe. Also das tut meinen Augen richtig weh.
Oh weia, und ich habe extra einen braunen Pullover angezogen, weil ich hier nicht mit Ihren Farben konkurrieren wollte. Jessica Backhaus trägt blau, natürlich. Blauer Pullover, blaue Turnschuhe. Hier liegen noch eine blaue Jacke, blaue Schals. Also wir baden jetzt in Blau. Starke Farben, insbesondere Blautöne, bestimmen also die aktuellen Fotografien von Jessica Backhaus. Sie ist gerade sehr erfolgreich. Bei der Pariser Fotomesse war sie zuletzt an gleich drei Ausstellungen beteiligt. Und in diesem Monat ist eine ihrer Fotografien auf dem Cover des Art-Magazins. Wir sind hier heute in der Galerie in Berlin umgeben davon. Mich erinnern Jessica Backhaus Fotoarbeiten ja eher so an geometrisch abstrakte Malerei des 20. Jahrhunderts, und doch wirken diese Bilder ja sehr zeitgenössisch, sehr modern. Was sehen wir hier, Frau Backhaus, tatsächlich? Wie sind diese Farben und Formen in diesen Fotos entstanden?
Also ich habe diverses Papier recherchiert. Ich hatte auch schon vorher eine Sammlung von diversen Papieren und habe mich dann aber eher auf transparente Papiere konzentriert. Und mein ursprüngliches Vorhaben war, dass ich diverse Formen ausgeschnitten habe aus diesem Transparentpapier und wollte die auf einem farbigen Untergrundpapier einfach nur ganz schlicht und minimalistisch fotografieren. Im Sonnenlicht.
Also wie so Bastelpapier, Elemente ausgeschnitten,
ja,
übereinander gelegt.
Genau, es gibt verschiedene Grammaturen, manche sind dicker, manche sind dünner, manche sind ein bisschen fragiler, manche sind fester. Also in der Welt der Papiere oder des Papiers gibt es wirklich sehr viele Möglichkeiten. Und ich wollte die eben ganz schlicht im Sonnenlicht fotografieren, habe dann aber eine Weile gebraucht mit meiner Kamera, bis ich fertig war, diese Ausschnitte zu fotografieren. Und dann, als ich wirklich fertig war, war ich im ersten Moment irritiert, weil durch diese ganz starke Hitze der Sonne haben sich natürlich die dünnhäutigen Papiere
gewellt,
ja, deformiert. Und es war, wie soll ich das beschreiben? Es war wie eine Performance. Also das Papier hat eine Choreografie vor mir hingelegt und fand das ziemlich schnell sehr faszinierend.
Dadurch entsteht eine unheimliche Dreidimensionalität. Auch manche der Papiere, die hier hängen, sind auch gewellt, was das dann nochmal unterstützt, dieses bewegte, leichte.
Ja, und es kommt dann im Nachhinein, denke ich, auch erst zum Leben durch dieses Spiel mit Licht und Schatten.
Und dann stehen Sie mit der Kamera vor dem Papier, das da gerade macht, was es will. Jeder, der mit Papier gebastelt hat, weiß ja, wie leicht das verfliegt oder verrutscht. Und dann warten Sie auf den richtigen Moment.
Ja, man muss auch relativ schnell arbeiten, weil die Hitze wölbt dieses Papier bis zu einem gewissen Grad. Das ist dann sozusagen der Höhepunkt erreicht. Und den Moment muss man finden, weil dann flacht das Papier danach auch wieder ab.
Mhm. Hier in der Galerie werden die Bilder ja zum größten Teil auf farbigen Wänden präsentiert. Das verstärkt die Wirkung nochmal enorm, wenn dahinter wirklich ein richtig starkes Ultramarin ist oder so ein Yves Klein Blau oder ein starkes Türkis. Ganz beeindruckend finde ich das. Entstanden sind diese Arbeiten während der Pandemie. Hatten Sie da eine besonders starke Sehnsucht nach Farben?
Ich muss sagen, meine Sehnsucht nach Farben, die ist eigentlich ständig in mir lebendig. Ich brauche regelrecht Farben in meinem Leben. Diese Arbeit, die Sie hier ausgestellt sehen, ist während der Pandemie zu Ende realisiert worden. Aber ich hatte diese Arbeit schon Anfang 2018 begonnen. Ich arbeite immer hauptsächlich an Langzeitprojekten. Und da war ich schon 2 Jahre in dem Projekt und konnte mich durch die Situation der Pandemie, da man ja doch sehr viel mehr zu Hause war, mich dann sehr intensiv damit beschäftigen.
Und was hat es mit dem Blau auf sich? Ich habe schon gesagt, Sie tragen auch selbst viel Blau. Trägt das Blau auch Sie?
Ja, würde ich schon sagen. Also für mich ist Blau oder jeglicher Blauton mit etwas ganz Essentielles und Wichtiges, weil es bedeutet für mich Freiheit, es bedeutet für mich Möglichkeiten, es hat eine Leichtigkeit des Seins und hat aber auf der anderen Seite auch eine ganz, ganz gewisse Tiefe. Und diese Farbe oder jegliche Blautöne, die machen mich auch glücklich. Also ich könnte mir nicht vorstellen, ohne Farben, aber auch ganz besonders ohne Blau zu leben. Das wäre ein sehr trauriges Leben, glaube ich.
Ich habe schon gesagt, diese Fotografien erinnern an Malerei, an Drucke. Die haben auch durch das Papier so eine grobkörnige Anmutung. Ihre Fotografie ist im Laufe der Jahrzehnte immer abstrakter geworden. Welche Rolle spielen denn tatsächlich Malerei und die bildenden Künste für Sie?
Eine große Rolle. Am Anfang habe ich ja doch eher sehr gegenständlich und figurativ gearbeitet und habe Stillleben gemacht, Interieurs. Und in den letzten 6, 7 Jahren bin ich auf eine ganz natürliche Art und Weise immer mehr in diese Abstraktion gekommen, da mich das auch fasziniert hat, weil man weiß ja nie als Betrachter, was sieht man da eigentlich. Und was ich da sehr schätze, ist, dass die eigene Imagination ins Rollen kommt. Und man kann selbst träumen, sich Gedanken machen, was sagt diese Arbeit aus oder wie reagiere ich darauf? Mhm. Weil natürlich, unsere Augen sehen etwas, aber ich finde es auch ganz interessant zu sehen bei einer Abstraktion, was das manchmal ja, mit unserer Seele macht, mit unseren Emotionen, mit unseren Gefühlen.
Ja, aber nochmal die Frage zur Beziehung zur bildenden Kunst.
Ich ziehe da sehr große Inspiration. Also, als ich jetzt zum Beispiel in Paris war, da hatte ich das große Glück. Ich wollte immer schon mal das Triptychon sehen von Miro. Und ich bin dann in die permanente Sammlung gegangen vom Centre Pompidou. Und dort gibt es einen Raum, wo diese unglaublichen 3 blauen Gemälde miteinander sein dürfen. Und das hat mich fasziniert. Also das war etwas ganz Besonderes, dort zu verweilen und dieses Minimalistische und Schlichte und auch diese Magie nochmal dieser Farbe Blau dort so authentisch, intensiv mitzuerleben. Und es gab auch parallel zu der Zeit eine Ausstellung, eine große Retrospektive von Annie und Josef Albers im Musée d'Art Moderne. Und das war auch etwas ganz Besonderes, diese zwei Ausstellungen zu sehen. Und sobald es da ja Möglichkeiten gibt, schaue ich mir die auch immer an.
Paris, da hat Jessica Backhaus auch gelebt, ebenso in New York. Seit einigen Jahrzehnten ist sie in Berlin. Auf meinem Schreibtisch, da stand viele Jahre eine Postkarte mit einem Foto der legendären Giselle Freund. Das zeigt einen Arbeitstisch, und zwar den von Virginia Woolf auf ihrer Terrasse mit Blick in den Garten. Solche Leute hat Giselle Freund fotografiert, Virginia Woolf und James Joyce, Frida Kahlo und Simone de Beauvoir. Und mein heutiger Gast, die Fotografin Jessica Backhaus, die hat diese legendäre Giselle Freund persönlich in Paris kennengelernt. Sie wurden Freundinnen. Sie, Frau Backhaus, waren 22, Giselle Freund war 84. Wie sind Sie ihr begegnet?
Das war im November 92. Es gibt oder gab immer alle zwei Monate den Monat der Fotografie. Und ein Freund hatte mir davon erzählt, dass es ein Symposium geben wird mit diversen legendären Fotografen zu dem Thema Copyright. Und ich bin dorthin gegangen und war höchst beglückt, als ich sah, dass dort auch Giselle Freund anwesend ist. Weil während meines Studiums war das sozusagen eine Pflichtlektüre, ihr Buch zu lesen, Fotografie et Société.
Und Fotografie und die Gesellschaft.
Genau. Und ja, man hat ja manchmal so, wenn man als Student einen gewissen Wunsch oder einer Fantasie und denkt, doch, wenn ich diese Person doch mal kennenlernen dürfte. Und ich wusste, das ist vielleicht so ein Moment, wo es vielleicht die Möglichkeit geben wird. Und nach diesem Symposium war sie umzingelt von vielen, vielen Menschen und auch Journalisten, die alle mit ihr ein kleines, kurzes Interview machen wollten.
Klar.
Und zwischen zwei Interviews habe ich dann meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe sie auf Französisch angesprochen und mich vorgestellt, also auch ganz banal. Ich habe ihr gesagt, dass ich aus Berlin komme, aus Deutschland und auch Fotografiestudentin bin und ihr Werk sehr verehre. Und sie hat dann das wahrgenommen und hat genickt und hat sich dann aber auch abgewendet. Und das Ungewöhnliche war, dass sie sich dann doch irgendwann wieder zu mir gedreht hat und sie sagte, sie würde sich gern noch mal länger mit mir unterhalten und hat mir dann ihre Telefonnummer gegeben und hat gesagt, ich möge sie doch bitte anrufen, weil sie fände es schön, wenn ich sie da mal besuchen käme.
Sehr offen, ja. Und daraus ist dann tatsächlich eine Freundschaft oder Bekanntschaft entstanden. Wie oft haben Sie sie gesehen? Was haben Sie mit ihr gemacht?
Ach, wir haben uns relativ oft gesehen. Unsere erste Begegnung, da waren wir 5 Stunden zusammen. Ich bin eigentlich zum Tee gekommen und bin dann aber bis abends geblieben. Sie hat jeden Abend auch immer um 8 die Nachrichten geguckt mit einem kleinen Glas Whisky. Und wir haben uns unterhalten auf Französisch, auf Deutsch. Sie war jemand, der sehr, sehr neugierig ist und auch sehr den jüngeren Generationen zugewandt war. Also wollte sehr viel über mich wissen. Ich war natürlich von ihr fasziniert, von ihrem Leben, ihrer Biografie. Und nach dieser ersten sehr doch schönen Begegnung hat sie gesagt, komm doch einfach wieder und besuch mich. Und dann habe ich sie regelmäßig besucht, 2-3 Mal die Woche. Und nach hat sich das in so eine wunderschöne Freundschaft, ja, ist es umgeschlagen und wir waren dann zusammen essen, wir sind in Ausstellungen gegangen, ich habe mich um ihre Einkäufe gekümmert. Eine schöne Sache, an die ich mich sehr stark erinnern kann, weil das was sehr Magisches war, sie wurde dann im Dezember 93, 85 und sie hatte eine Freundin, die für Le Monde gearbeitet hat. Und sie hatte das arrangiert, dass sie eine private Führung bekommt im Louvre. Also wo sie nicht anstehen muss, sondern wo praktisch der Louvre für sie an einem Tag, wo er geschlossen ist, geöffnet wurde und sie dort eine private Führung bekommen hat. Und da hat sie gesagt, da musst du unbedingt mitkommen, weil wann erlebt man sowas? Und dann waren wir dort im Louvre und es war ein unbeschreibliches Erlebnis.
Haben Sie ihr denn auch Fotos von sich gezeigt, also Fotos, die Sie gemacht haben? Hat sie danach gefragt?
Sie Sie hat sehr oft danach gefragt, aber ich war sehr, sehr schüchtern und war auch sehr unsicher, was meine eigenen Arbeiten angehen. Ich habe angefangen, eher fotojournalistisch zu arbeiten, eher so Reportagen gemacht, aber ich war so unsicher und war auch nicht von diesen Arbeiten überzeugt und dachte, das ist nicht gut genug, um so einer legendären Fotografin nun meine Arbeiten zu zeigen. Und ein Foto, da hatte sich unsere Freundschaft dann wirklich schon, ist die schon erblüht. Und da hatte ich ihr einmal eine Arbeit gezeigt von indischen Jungs, die ich in der Nähe am Fluss gemacht habe, vom Taj Mahal. Und dann hat sie genickt und fand das auch gut, war aber doch sehr frustriert, dass ich das immer abgelehnt hatte.
Nach Gisèle Freunds Tod zu ihrem 100. Geburtstag 2008, da haben sie dann ein Künstlerbuch gemacht, ihr gewidmet und sich auch getraut, eigene Fotos in einer Ausstellung neben den von Gisèle Freund zu zeigen. Wie war dieser Schritt dann für Sie?
Also das Buch, ich wusste ja, sie wäre 100 Jahre geworden und ich hatte Kontakt noch zu ihrer Familie, zu ihrem Neffen, der in Kanada lebt. Und ich hatte ihm von dieser Idee erzählt, dass ich gerne ein Buch widmen möchte, wo ich Arbeiten von mir realisiere. Und das habe ich dann auch gemacht und ich habe auch die Geschichte unserer Freundschaft niedergeschrieben, weil sie hatte mich mal, kurz bevor ich nach New York gegangen bin, hatte sie gesagt, weißt du, wenn ich eines Tages nicht mehr da bin, vielleicht möchtest du dann auch mal unsere Geschichte von unserer Freundschaft erzählen. Und ich dachte, nun ist der Zeitpunkt soweit. Und diese Ausstellung, da kam eine Kuratorin nach ein paar Jahren, nachdem das Buch schon veröffentlicht wurde, 2013, auf mich zu. Und sie hatte damals in der Kunsthalle in Erfurt ein Konzept entwickelt, das hieß Classic Contemporary. Also sie hat immer gegenübergestellt eine klassische Position gegenüber einer zeitgenössischen und sie wollte diese neue Ausstellungsreihe mit Gisèle und mir beginnen. Und für mich war es damals meine erste größere museale Ausstellung und das war etwas auch Unvergessliches, mit ihr diese Räume zu füllen und ja, es war sehr bewegend.
Eine weitere wichtige Begegnung war die mit dem amerikanischen Fotografen David LaChapelle, bekannt für Modefotografie, für Promi-Fotografie. Wie haben Sie das geschafft, mit ihm zu arbeiten? War das erst in Paris?
Ja, ich war ja damals noch in Paris und habe dort versucht, Arbeit zu bekommen nach meinem Studium als Assistentin. Und das erwies sich als sehr schwierig als Frau, weil viele Fotografen einfach hauptsächlich mit Männern arbeiten wollten.
Und selbst Annie Leibovitz.
Genau. Und ich bin dann an eine amerikanische Agentin geraten und sie hat ihn vertreten in Frankreich. Und manchmal hat man ja Glück, richtiges, gutes Timing. Und sie sagte, ja, David LaChapelle würde nach Paris kommen und er bräuchte noch einen dritten Assistenten, ob ich Zeit hätte. Und ich habe sofort gesagt, ja, wusste aber auch, dass es irgendwie in gewisser Weise ein Abenteuer ist, weil David LaChapelle zwei riesen Lastwagen hatte mit lauter Lichtequipment und ich natürlich von diesem ganzen Equipment noch nicht so viel Ahnung hatte. Und so war das auch. Also er war nicht zufrieden, ich sage es jetzt mal in milden Worten ausgedrückt, er war nicht glücklich, als er mich sah und ich ihm als dritte Assistentin vorgestellt wurde. Und gut, ich habe dann diese 4 Tage mit ihm gearbeitet und mit den anderen Assistenten und mit einem großen Team von Menschen. Und in diesen Tagen des Shootings kann man nicht sagen, dass er sehr freundlich mir gegenüber war. Aber das Blatt wendete sich dann. Weil in der letzten Nacht, als wir in irgendeinem Schloss fotografierten, hat er sich bei mir entschuldigt, dass er so unhöflich, also nicht sehr freundlich zu mir gewesen ist. Und er würde spüren, dass ich von Fotografie nicht so viel Ahnung hätte, also dass ich noch sehr so grün bin sozusagen. Genau. Aber er spürt eine ganz tiefe Leidenschaft und er hat mir dann empfohlen, ich soll doch nach New York kommen und er könnte mir dann ab und zu.
Das haben sie dann auch gemacht, sind sogar 15 Jahre in New York geblieben. sind da eingetaucht in das Fotografieren der Glamour-Welt, der Promis, viele Shootings in großen Teams. Ich habe mir frühe Arbeiten von Ihnen angeguckt, ja, die noch gegenständlich waren, also Stillleben, Objekte aus dem Alltag, kleinste Details, voller Poesie. Und das bringe ich gar nicht zusammen mit diesem Celebrity-Rummel. Also ich kann sie mir gar nicht vorstellen. Wie waren Sie da so drauf?
Ja, also ich hatte das ganz große, so ein Feuer in mir, dass ich ganz viel lernen wollte über die diversen Lichttechniken und über die diversen Kameras. Und da habe ich gedacht, ist es am besten, man lernt mit Porträts und Modefotografen, weil das immer Riesenproduktionen sind und so viele verschiedene Lichteinstellungen, dass ich dachte, das ist die beste Schule für mich. Mhm. Und so bin ich, sage ich mal, in diese Welt geschlittert, der Mode- und Prominentenfotografie. Und es war eine wunderbare Schule. Aber es war auch eine Schule, dass ich gesehen habe, das, was ich ganz bestimmt nicht machen möchte. Mhm. Weil, wie Sie gerade sagten, es waren sehr, sehr große Teams. Jeder Fotograf hatte mindestens 4, 5 Assistenten immer um sich. Und ich liebe es eigentlich, ganz alleine zu sein mit dieser Person, ohne Assistenten und ohne 2 Lastwagen voll mit Lichtequipment.
Haben Sie ja gemacht. Ja. Die Fotografin Jessica Backhaus, mit der ich heute hier in Berlin-Mitte in einer Galerie verabredet bin. Sie ist Jahrgang 1970, geboren in Cuxhaven, auch umgeben von viel Blau.
Ja, vom Meer, vom Wasser, von der See.
Vielleicht unbewusst abgespeichert, denn lange sind Sie dort nicht geblieben. Stattdessen sehr oft umgezogen, weil Ihre Eltern beide am Theater gearbeitet haben. Ja, was war das für ein Leben, Theaterleben?
Ich sage mal, es war sehr lebendig und sehr farbenfroh, denn ich habe die meiste Zeit, wenn ich nicht in der Schule war, im Theater verbracht und das ist natürlich ein wunderbarer Spielplatz. Also es gibt immer wieder neue Inszenierungen hinter den Kulissen, die Requisiten, die Schauspieler, auch während den Proben habe ich viel lieber geguckt, was auf der Bühne passiert, als meine eigenen Hausaufgaben zu machen, weil das war eine Welt, wo auch so viel möglich war und wo man sehr engagiert war. Und es war ein sehr lebendiges Feld, wo auch so viele Sachen einfach ausprobiert wurden und experimentiert wurden. Und ich hatte auch sehr, sehr viel Freiheit in meiner Kindheit und es gab auch mal einen Moment sogar, wo wir mit meiner Schulklasse damals für ein Stück die Kulissen realisiert haben. Also es war
auch so Teil Ihres Lebens, Ihrer Kindheit,
ja,
Ihrer
man war
Jugend.
Auch irgendwie mit einbezogen. Und bei uns zu Hause war es ein sehr offenes Zuhause. Künstler gingen ein und aus, Musiker, Schauspieler, Maler. Und man setzte sich auseinander, diskutierte. Und ich war irgendwie immer dabei.
Aber wenn die Eltern abends im Theater waren, waren sie allein zu Hause.
Ja, es gab immer jemanden, der auf mich aufgepasst hatte.
Als Sie 12 waren, ist Ihre Mutter mit Ihnen nach West-Berlin gegangen. Die Mutter hatte inzwischen eine Lebenspartnerin. Wie war das für Sie?
Für mich war das ein ganz natürlicher Prozess. Wir haben hier sozusagen ein neues Kapitel begonnen, hier in Berlin, damals Anfang der 80er Jahre. Und die Partnerin von meiner Mutter hatte zu dem Zeitpunkt über viele Jahre noch ein Film- und Fernseharchiv. Und das war natürlich dann auch toll, in meiner Jugend in einem Film- und Fernseharchiv zu sein. Das war auch nochmal, ich glaube auch, das Theater und dieses Archiv haben mich natürlich auch sehr inspiriert. Überhaupt das Medium Film. Dann hatte ich immer schon eine große Faszination. Ich weiß noch, als ich auch damals mit 6 schon alleine ins Kino gegangen bin und mir, ja gut, damals waren es Disney-Filme, aber dieses Medium Film hat schon immer eine große Faszination auf mich ausgeübt. Und wie gesagt, dieses Archiv war natürlich fantastisch. Mit diversem Bildmaterial konnte ich da recherchieren und konnte sozusagen mein Teenagerzimmer tapezieren. Also das war eine schöne Zeit, diese Jahre in Berlin.
Also sehr frühe Selbstständigkeit. Sie sind dann auch schon mit 16 für ein Austauschjahr nach Paris gegangen und da geblieben. Also waren Sie wahrscheinlich erstmal in so einer Familie?
Nee, ich bin im Internat gewesen. Ah, es waren internationale Schulen. Also internationales Internat, wo ganz viele diverse Nationalitäten aus der ganzen Welt gewesen sind. Und das war dann ja nochmal zwei sehr aufregende Jahre, weil man hatte wirklich auch so den Eindruck in unserer Schule, in unserem Unterricht, man ist so bei den Vereinten Nationen. Es gab Freunde aus aller Welt, aus diversen afrikanischen Ländern, Afghanistan, Pakistan, Spanien, Italien, und alle lebten wir in diesem Internat gemeinsam zusammen. Und für mich war das etwas sehr Bewegendes, hat, glaube ich, nochmal sehr so meinen Horizont verändert und auch mir eine gewisse Toleranz gegeben. Und eine der Leitsprüche von diesem internationalen Internat, das werde ich nie vergessen, es war von Paul Valéry, und er sagte: Enrichissons-nous de nos différences, also lasst uns bereichern durch unsere Unterschiede. Und so war das wirklich. Mhm. Es war eine ganz große Bereicherung.
Warum haben Sie beschlossen, in Paris zu bleiben? Also es war ja dann auch wirklich der Cut mit der Familie.
Ich meine, wenn ich nach Deutschland zurückgegangen wäre, hätte ich ja noch mal auch eine Klasse wiederholen müssen. Ich hätte auch noch ein Jahr mehr Schule gehabt. Und da war ich schon mit 18 dann fertig und hatte auch schon gleich mein Abitur. Und ich habe es so geliebt, in diesem Land zu leben, wo eben, ja, man auch Freunde hat aus aller Welt. Für mich war das so was Faszinierendes, in diese diversen Kulturen einzutauchen, dass es für mich damals mir fiel es schwer. Ich hätte mir nicht mehr vorstellen können, so nach Deutschland zurückzukehren. Mich hat es immer auch schon, auch als kleines Mädchen, ich wollte eigentlich immer so in die, das hört sich jetzt wie ein Klischee an, aber es ist eben auch so gewesen, ich wollte immer in die große, weite Welt und wollte andere Kulturen, andere Sprachen lernen. Hat mich immer schon fasziniert.
Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, wann und wie Sie überhaupt angefangen haben zu fotografieren?
Der Wunsch, Fotografie oder Fotografin zu werden, der kam, würde ich sagen, mit 18. Ich habe dann während meines Studiums...
Hatten Sie da schon eine Kamera? Oder?
Ja, ich habe meine erste Kamera mit 14 Jahren bekommen und habe auch immer schon mit 14 sehr viel fotografiert. Aber so richtig, dass dieser Wunsch dann ganz konkret wurde, da war ich 18, und ja, während meines Studiums habe ich eher so Reportagen gemacht.
Das war visuelle Kommunikation.
Genau, visuelle Kommunikation und auch Fotografie. Aber im Nachhinein war ich gar nicht so glücklich mit meinem Studium. Heute würde ich das nochmal ganz anders machen. Ich hatte da, glaube ich, damals ein paar Fehlentscheidungen getroffen, was das Studium angeht. Nach meinem Studium hatte ich auch das Gefühl, dass ich überhaupt nichts weiß von der Fotografie. Also ich dachte, aber da muss man doch noch viel mehr wissen. Und auch, wie ich vorhin vielleicht schon erwähnte, die Technik war mir noch überhaupt nicht so klar. Und es gibt ja auch so ein großes, weites Feld in der Fotografie. Somit hatte ich mich dann für den Weg der Assistenz entschieden, weil ich dachte, da kann ich auch noch
Handwerk
mal sehr
nachholen.
Genau. Und dann das erste ernsthafte Projekt, mit dem ich mich beschäftigt habe, da war ich Ende 20, Anfang 30, also vor gut 20 Jahren, habe ich dann 4 Jahre lang an meinem ersten Projekt gearbeitet, was ich in Polen gemacht habe.
Ah ja, da hatte Ihre Mutter, glaube ich, irgendwie so ein altes Gutshaus gekauft und restauriert, wo Sie dann hin und her gependelt sind zwischen New York und Polen.
Genau.
Was haben Sie da fotografiert?
Also am Anfang habe ich fotografiert in unserem Dorf, wo wir diesen Gutshof hatten, und ich habe bei den Nachbarn angefangen zu fotografieren und habe hauptsächlich Interieurs, also Innenarchitektur, Fotografie gemacht, wie die Menschen leben. War sehr fasziniert von dieser Lebensweise, weil sie doch in einem sehr großen Kontrast war im Vergleich zu meinem Leben in New York. Habe dann auch viele Stillleben, viele Details, die mich interessiert haben, in diesen Wohnungen und in Häusern abgelichtet. Und als ich dann wieder in New York war, habe ich die ganzen Filme entwickelt und viele Abzüge gemacht, bin dann eben über mehrere Jahre hin und her gependelt. Und das Schöne war, dass ich den Menschen dann immer die Fotos geschenkt habe von ihren Wohnzimmern oder Küchen oder diversen Zimmern. Und das hatte dann wiederum einen Schneeballeffekt, weil Die eine Nachbarin sagte, ach, mein Bruder lebt dort, mein Großvater ist in dem Dorf, meine Schwester ist dort, da ist der Urgroßvater. Und innerhalb dieser 4 Jahre habe ich dann ja vielleicht in 12 diversen Dörfern in dieser ganzen Region fotografieren können und hatte auch das Vertrauen der Menschen dort gewonnen. Und das war irgendwann auch der Punkt, wo ich mir gesagt habe, eigentlich möchte ich auch die Porträts noch dazu nehmen, also sprich die Menschen von diesen Orten auch noch porträtieren und mit in dieses erste Projekt nehmen.
Seit wann können Sie tatsächlich von der Fotografie leben?
Eigentlich seitdem ich angefangen habe. Also in den letzten 20 Jahren habe ich dieses Glück, dieses Privileg, nur von meiner Fotografie zu leben.
Machen Sie überhaupt Auftragsfotografie?
Ich würde sagen, ganz, ganz selten. Es passiert ab und zu. Es gibt da zum Beispiel einen Schweizer Kreativdirektor, der ist in Zürich. Und der hatte mir mal vor Jahren schon eine Auftragsarbeit gegeben über den Honig in Argentinien. Also das sind dann, wenn ich mal so Auftragsarbeiten bekomme, ist das auch immer sehr schön, weil ich sozusagen eine Carte Blanche bekomme und ich dann wo auch immer hinreisen darf und da ein Projekt entwickeln kann. Also das ist immer natürlich was ganz Feines. Und wenn es solche Auftragsarbeiten gibt, die jetzt nicht oft sind, aber ab und zu kommen, genieße ich die auch sehr. Momentan habe ich auch gerade eine Auftragsarbeit von einer Firma, die heißt EEW in Deutschland. Und da geht es um, wie soll ich das beschreiben? Es ist ein Zyklus, wie der Müll verarbeitet wird und auch wieder verbrannt wird und auch wieder dadurch Energie und Fernwärme schenkt. Und das ist auch ganz spannend, dort in diesen Fabriken zu fotografieren. Also das finde ich immer sehr spannend, wenn es so interessante Auftragsarbeiten gibt.
Wir konnten uns aussuchen, wie wir Sie kontaktieren, weil Sie inzwischen von einer ganzen Reihe von Galerien vertreten werden in verschiedenen Ländern der Welt. In der Schweiz, in den Niederlanden, Italien, Portugal, in den USA. Aber bevor Sie Ihre Arbeiten in Galerien, in Ausstellungen zeigen, steht ja meist noch was anderes, nämlich eine Buchproduktion. Alle Bücher sind erschienen im Kera Verlag, sehr schön gestaltete Künstlerbücher. Warum ist Ihnen das wichtig?
Ein Buch lässt einem die Möglichkeit, dass man sozusagen die ganze Bandbreite eines Projektes zeigen kann. Es zeigt die ganze Geschichte. Und es ist auch ein Objekt, was bleibt, wo man sich immer wieder mit beschäftigen kann. Und eine Ausstellung zeigt immer nur einen Auszug von einem Projekt. Man hat ja selten die Möglichkeit, mal die ganze Arbeit zu zeigen. Die kommen und gehen, die Ausstellung. Und das Schöne ist an einem Buch, es ist ein Objekt.
Es bleibt.
Man kann immer wieder dort eintauchen. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, nur Ausstellung zu machen ohne eine Publikation. Ich arbeite oft mit einer wunderbaren Designerin, Hanna Feldmeier, mit der es große Freude ist, Bücher zu realisieren, weil sie auch ein sehr kritischer Mensch ist und also ein gutes Pendant.
Ich habe gedacht, beim Fotografieren, da spielt der Zufall ja auch eine große Rolle. Sie reden auch manchmal vom Wunder. Beim Büchermachen überlassen Sie nichts dem Zufall.
Nein, ich muss schon sagen, ich bin in jedem Detail involviert. Gerade bei diesem aktuellen Buch, wo es um diese Papier-Cutouts geht, da war mir klar von Anfang an, das ist eigentlich ein Projekt, was an die Wand gehört. Aber diese Arbeit in ein Buch zu bekommen, war eine Herausforderung.
Cuxhaven, Berlin, Paris, New York, darüber haben wir schon gesprochen, aber noch nicht über Chile. Jessica Backhaus, welche Rolle spielt dieses Land in Ihrem Leben?
Auch eine sehr wichtige Rolle, denn mein Mann, mein Lebenspartner, kommt aus Chile. Und es ist ein Land, was ich durch ihn auch kennengelernt habe, vor ungefähr 10 Jahren. Und es ist ein ganz anderes Leben dort im Vergleich zu Europa. Und auch allein die Natur, also die diversen Klimazonen in diesem Land sind faszinierend, von der trockenen, unglaublichen, beeindruckenden Wüste, die Atacama-Wüste, bis runter unten, wo die Gletscher sind in Patagonien. Also es ist einfach ein unglaublich reiches Land, was die Natur angeht. Ich schätze dort die Menschen. Wir haben das Glück, eben, wenn wir dort reisen, immer nur unter Chilenen zu sein, die in diversen Regionen des Landes leben. Und das ist ja was ganz Besonderes. Und ich schätze diese unglaubliche Warmherzigkeit und dieses Offene und ja, ein Selbstbewusstsein, eine Lebensfreude, auch eine Poesie ist in diesem Land.
Ist ja auch schon ein Fotobuch dort entstanden, Far Away But Close, weit weg, aber nah. Wofür steht der Titel?
Also das ist ganz weit weg, also von hier aus gesehen ist es ganz weit weg, aber es ist doch ganz nah und damit meinte ich eben, es ist auch ganz nah an meinem Herzen. Und das war ein Buchprojekt, wo ich eingeladen wurde von einem schottischen Verleger. Und da habe ich mir überlegt, es wäre schön, Arbeiten, die ich in den letzten 7 Jahren in Chile realisiert habe, dort in diesem doch sehr kleinen, feinen Bildband zusammenzustellen.
Der Schriftsteller Antonio Skármeta hat ein Vorwort geschrieben und er schreibt, dass ihre Fotos den Chilenen die Augen öffnen für die Schönheit des Alltäglichen, also für das, das sie selbst übersehen.
Ja, und es sind auch, wie ganz oft, gerade bei diesen Bildern, die ich in Chile realisiert habe, das Unspektakuläre, was mich anzieht, die kleinen Details, die ganz oft wirklich übersehen werden. Aber gerade darin, finde ich, liegt manchmal die Kraft, die Poesie und das, was mich bewegt.
Jessica Backhaus, schön, dass wir heute hier inmitten Ihrer Bilder reden konnten. Herzlichen Dank dafür.
Dankeschön für die Einladung.
Und die aktuelle Ausstellung, die ist zu sehen in der Berliner Galerie Robert Morath in Berlin-Mitte noch bis zum 26. März.